Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines wöchentlichen Podcasts zur Politik und zum ganzen Rest. Heute beschäftige ich mich weiter mit dem Buch von Thomas Mayer, Die Vermessung des Unbekannten. Die, die mich sehen, können es hier auch kurz noch einmal sehen. Ich hatte damit vor 2 Wochen begonnen und ich denke, es lohnt sich auch noch ein bisschen weiter auf das Buch einzugehen. Im ersten Teil ging es, sowohl im ersten Teil des Buches als auch im ersten Teil meiner Beschäftigung damit, ging es um die verwirrende und irreführende vor allem Behandlung gesellschaftlicher Phänomene, wirtschaftlicher Phänomene, kurz komplexer sozialer Phänomene mit Mitteln der Wahrscheinlichkeitstheorie. Es ging, ich erinnere noch mal kurz daran, darum, dass eben die Zukunft nicht so abschätzbar ist wie bei einem Würfelspiel, einem Roulette oder überhaupt einem wohl definierten Glücksspiel. Dass also Wahrscheinlichkeiten, die in der Vergangenheit ermittelt wurden, nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden können, das ist das Erste. Jedenfalls nicht ohne weitere sehr starke Bedingungen, die gewöhnlich nicht vorliegen. Dass zweitens die Aussage, dass irgendeinem Ereignis oder einer Reihe von Ereignissen eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit zugeschrieben werden kann oder zugeschrieben wird, eigentlich ja nicht zugeschrieben werden kann, aus der Vergangenheit heraus nicht als Indiz dafür gesehen werden kann, dass dieses Ereignis nicht eintritt. Das kann man an Finanzkrisen ähnlichem sehen. Und dass schließlich, und das ist das größte von allen Problemen mit dieser Herangehensweise an die Zukunft, bestimmte Ereignisse, von denen wir überhaupt nicht wissen, dass sie eintreten können, deren Charakter wir nicht kennen, weder mit Wahrscheinlichkeiten belegt werden können, noch sinnvoll mit ihnen umgegangen werden kann. Und dass wir gleichzeitig oder viele Politiker, viele Menschen, viele Wissenschaftler glauben, dass wir unsere Zukunft anhand der Mechanismen der Wahrscheinlichkeitsrechnung, anhand der Voraussagen, die damit für bestimmte Ereignisse ja tatsächlich gemacht werden können, planen können. Dass uns das bei unseren Investitionsentscheidungen hilft, aber auch bei vielen anderen Entscheidungen. Es sind viele Beispiele dafür bekannt, wo das ganz fürchterlich gescheitert ist. Das wurde im ersten Teil diskutiert und noch einiges mehr, das daraus resultierende Vertrauen in Experten zum Beispiel, in Menschen, denen man zutraut, zukünftige Ereignisse voraussagen zu können oder doch wenigstens ihnen eine Wahrscheinlichkeit zuschreiben zu können, nach der wir dann unser Handeln ausrichten und nach der Politik ihr Handeln ausrichtet. Im zweiten Teil beschäftigt sich also daran anschließend das Buch mit dem, was Thomas Mayer den Versicherungsstaat nennt. Also ein Staat, dem es vor allem darum geht, den Menschen zu suggerieren, dass er für alle, zumindest alle größeren und für immer mehr Risiken, so etwas wie eine Versicherung ist. Dass er entweder den Eintritt von bestimmten Ereignissen verhindern kann oder dann die richtige Reaktion trifft. Das betrifft sehr viele Risiken. Und es sind im Laufe der Zeit immer mehr geworden. Das Argument, was im Buch gebracht wird, ist, dass nachdem vielen Menschen jedenfalls der Glaube an Gott abhanden gekommen ist, jedenfalls der Glaube daran, dass für Katastrophen, für unvorhergesehene Ereignisse, für das nicht planbare Gott zuständig sei, dass dann der Staat seine Legitimation zunehmend daraus bezogen hat und bis heute bezieht, gegen Risiken vorsorgen zu können und das auf der Basis von Wissenschaft zu tun. Nun wird eigentlich diese Idee, dass Voraussagen von komplexen Phänomenen wie Krisen, Wirtschaftskrisen, sozialen Krisen, Wanderungsbewegungen, ähnlichen Dingen wissenschaftlich in einem strengen Sinne möglich ist, natürlich von niemandem geteilt, der sich nur ein wenig mit komplexen sozialen Phänomenen befasst hat, ein wenig mit Geschichte befasst hat, ein wenig mit Finanzgeschichte, mit Sozialgeschichte befasst hat. Trotzdem ist es ein wesentliches Legitimationsnarrativ des Staates. Zu dem Narrativ komme ich dann später nochmal zurück und warum die so bedeutend sind. Eben gerade deshalb, weil wir keine wohl quantifizierten Kausalketten bilden können oder mit quantifizierten Wahrscheinlichkeiten verbundenen Kausalketten bilden können bei der Geschichte. Deshalb brauchen wir Erzählungen oder Narrative, die wir an der Wissenschaft reiben. Doch zurück zum zweiten Teil, zurück zum Versicherungsstaat. Der Staat geriert sich vielleicht seit anderthalb Jahrhunderten, seit einem Jahrhundert jedenfalls zunehmend und nochmal sehr stark zunehmend seit dem Zweiten Weltkrieg, das beschreibt Thomas Mayer hier auch, als Garant der Sicherheit vor bestimmten Risiken. Vor Armutsrisiken, Altersarmutsrisiken, Gesundheitsrisiken, vielen anderen. Und das kostet, wie man sich leicht denken kann und wie dargestellt wird, eine Menge Geld. Geld, was Staaten früher gar nicht hatten und was Bürger auch nur begrenzt bereit sind, zur Verfügung zu stellen automatisch. Die Mechanismen zur Absicherung, zum Beispiel die Umverteilungsmechanismen des Sozialstaates, andere Umverteilungsmechanismen, kosten sehr viel Geld. Was sich nicht immer über Steuern eintreiben lässt und wo es auch zuweilen, das war es ein bisschen in der politischen Ökonomie, gar nicht opportun ist, über Steuern einzutreiben, weil Kosten will man ja auch im Wesentlichen verschleiern. Nun haben dann, so beschreibt es auch Mayer, Thomas Mayer, Ökonomen, andere Wissenschaftler einen Weg gefunden, zumindest glaubten sie einen Weg gefunden zu haben, wie man diese ganzen Probleme umgehen kann. Das Finanzierungsproblem. Nämlich, indem Staaten sich in Zeiten, in denen es wirtschaftlich gut geht, in denen Steuererhebungen möglich sind, ganz vernünftig verhalten, mehr Geld einnehmen, als sie ausgeben, aber in anderen Zeiten, in denen sie ihrer Funktion als Versicherungsstaat gerecht werden müssen, aus eigenem politischen Antrieb, aber auch in den Augen der immer mehr von diesem Bild, von diesem Ideal des Versicherungsstaates durchdrängten öffentlichen Meinung, sich verschulden können. In schlechten Zeiten verschulden, um dann zu investieren, Geld auszugeben, umzuverteilen, bestimmtes Leid abzumindern, was auch immer, in guten Zeiten das dann zurückzahlen. Mayer zeigt dann, dass das an drei Stellen problematisch ist. Das ist sehr interessant und sehr lehrreich, sich das anzuschauen. Erstens findet man aufgrund der verschiedenen politischen Mechanismen, die herrschen in Demokratien. Politiker wollen wiedergewählt werden. Es gibt viele Interessen zu befriedigen, verschiedenster Interessengruppen und so weiter. Also, es gibt praktisch nie eine Zeit, wo es gut ist, Schulden zurückzuzahlen, sozusagen sich einzuschränken und für den Staat mehr Geld einzunehmen als auszugeben. Es gibt zwar tatsächlich einige Zeiten, in denen bestimmte Staaten das geschafft haben. Interessanterweise die Vereinigten Staaten von Amerika unter Bill Clinton. Steht jetzt, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, nicht im Buch, aber ist etwas, was mir gerade dazu einfällt. Also es gibt diese Mechanismen, aber im Prinzip ist im politischen System nie der richtige Zeitpunkt, um Schulden zurückzuzahlen, um die Schuldenlast der öffentlichen Haushalte zu verringern. Doch dann, und das ist das nächste große Problem, etwas, was von vielen gar nicht als Problem gesehen wird, wird der Mechanismus der Verschuldung wird die dann zurückgezahlt wird oder der Kredite, die aufgenommen werden, dann zurückgezahlt werden, in einer ganz interessanten und erstmal zumindest für Politiker und auch für viele Ökonomen brillanten Weise aufgelöst. Dieses Problem wird aufgelöst, indem nämlich Zentralbanken im richtigen Moment aus Sicht des Staates und der Zentralbank Zinsen senken, also Kredite zur Kreditvergabe deutlich erleichtern, es leichter machen, sich zu verschulden, dem Staat, aber natürlich nicht nur dem Staat, auch anderen gewöhnlich, und das dann wieder rückgängig machen. Hier haben wir dann das gleiche Problem, diese der Zentralbankpolitik, einer derartigen Zentralbankpolitik. Es gibt praktisch nie den richtigen Zeitpunkt, die Zinsen wieder zu erhöhen. Das erleben wir jetzt gerade. Es wird zwar versucht, aber der politische Druck ist ganz ungemein groß. Und drittens führt diese Art von Finanzierung und Strukturierung des Versicherungsstaates dazu, dass durch die geldpolitischen Mechanismen und das, was daraus resultiert, wer Zugang zu Krediten hat, wo die Zunahme der Geldmenge sich zuerst auswirkt, nämlich in Vermögensgegenständen, deren Preise massiv steigen, dass also durch diesen Mechanismus die inneren Spannungen der Gesellschaft, die Ungleichheit im Vermögen und im Einkommen weiter steigen. Der Versicherungsstaat schafft also nicht, was mindestens als Nebeneffekt für manche Parteien auch als erster Effekt immer angesehen wird und propagiert wird, mehr Gleichheit, sondern er schafft durch die Mechanismen, die ich eben kurz beschrieben habe, die eben kurz beschrieben wurden, mehr Ungleichheit. Das sind die drei wesentlichen Probleme. Zusammenfassend kann man vielleicht noch sagen, bevor ich dann zum Abschlussteil, den ich nur ganz kurz streife, komme, dass der Versicherungsstaat diesen ohnehin schon etwas pejorativ abwertend gebrauchten Begriff nicht einmal verdient, weil er eben ja keine Versicherung ist. Der Unterschied zur Versicherung ist ja, dass private Versicherungen, Versicherungsunternehmen Reserven aufbauen, aus denen sie dann Schadensfälle, wogegen immer man sich versichert hat oder für welche Fälle man sich versichert hat, ausgleichen können. Können sich dabei auch verrechnen, ganz furchtbar. Auch Versicherungen können pleite gehen, natürlich. Unter anderem deshalb, um vorherzugreifen, wenn sie falsche Annahmen über die Zukunft haben, falsche Annahmen über zukünftige Ereignisse, über die Häufigkeit zukünftiger Ereignisse. Aber der Staat hat noch nie was angespart. Und das wird hier wunderbar schön deutlich. Und damit trägt der Versicherungsstaat zur Fragilität bei, wie dann gezeigt wird in diesem Buch. Die Idee ist, Stabilität zu schaffen, soziale Stabilität, Konflikte zumindest zu mindern, Einkommensgleichheit zu stärken, zumindest das nach außen vertretene Ziel des Versicherungsstaates, Risiken zu minimieren. Der Effekt ist aber eine verstärkte Fragilität, eine verstärkte Zerbrechlichkeit, eine verstärkte Anfälligkeit der Systeme für Schocks, um wieder zu dem Grundmotiv des Buches zurückzukommen, für Ereignisse, die nicht voraussehbar sind. Eine mangelnde Resilienz gegenüber Ereignissen, die nicht voraussehbar sind, deren Charakter man vielleicht gar nicht kennt. So, an dieser Stelle wieder unsere übliche Werbeeinblendung. Sie müssen nicht bezahlen für das, was Sie gerade hören oder eventuell auch sehen, aber Sie können es. Und wie das funktioniert, sehen Sie auf allen Plattformen direkt unter diesem Beitrag. Zurück zum Buch. Was jetzt in dem Buch im dritten Teil dann passiert, ich habe den gesagt, ich referiere nicht das ganze Buch, ist eine Darstellung dessen, wie man sich mit der Zukunft befassen kann und wie man vernünftige Strategien für die Zukunft entwickeln kann, ohne in diesen Irrtum, der durch die Wahrscheinlichkeitsrechnung nur verbrämt wird, ohne in diesen Irrtum zu verfallen, dass man Ereignisketten in der Zukunft Wahrscheinlichkeiten zuordnen könnte, und ohne anzunehmen, dass wir auch nur die Fülle aller zukünftigen Ereignisse kennen können. Ohne dass wir wissen können, was passieren kann. Das heißt aber nicht, dass wir nichts tun können, um unser eigenes Leben, aber auch Mechanismen in der Volkswirtschaft, Mechanismen in der Gesellschaft, staatliche Entscheidungen so zu gestalten, dass sie Risiken minimieren, dass sie Stabilität zumindest befördern. Und zwar Stabilität auch in Situationen, in denen Ereignisse eintreten, von denen wir gar nicht wissen, dass sie eintreten können. Wenn wir uns mit der Zukunft befassen, können wir nicht, oder sollten wir nicht, viele machen das trotzdem, zu viel oder vielleicht überhaupt nicht an mathematische Simulationen glauben oder sie zur Grundlage machen, sondern es geht auf der Grundlage von sogenannten Narrativen, von Erzählungen, die verschiedene Fakten der Vergangenheit in einen logischen Zusammenhang bringen, in eine Erzählung bringen und diese dann vorsichtig in die Zukunft fortschreiben. Das ist nicht eine große Welterzählung, sozusagen, sondern es sind verschiedene Narrative von Entwicklungen, die sich um uns herum abspielen und die weiter Folgen in der Zukunft haben. Thomas Müller diskutiert hier einige Narrative in seinem Buch. Ich werde nicht jetzt erzählen, wie er sie diskutiert. Ich werde sie bloß erstmal nennen und kurz anreizen, was das eigentlich soll, dass wir uns damit befassen. Er diskutiert ja unter anderem die Alterung der Gesellschaft, die Völkerwanderung, also die Migration, die Digitalisierung unserer Lebensumstände, insbesondere mit Blick darauf, was heißt das eigentlich für die Arbeitswelt, für Qualifizierte, für weniger Qualifizierte, die ungezügelte Geldvermehrung der Zentralbanken. Ist das eine Geschichte? Ist die Frage, die beliebig in die Zukunft fortgeschrieben werden kann? Und wenn ja, was passiert dann? Und wie kann man ein anderes Narrativ finden? Oder was sind Möglichkeiten, die dazu führen könnten, dass wir nicht zum schlimmsten möglichen Ausgang, nämlich einer Hyperinflation, kommen? Geopolitische Narrative. Was sagt uns eigentlich der Aufstieg Chinas? Kann der Westen etwas tun? Muss er etwas tun? Wie ist das alles bedingt? Das geht dann auch noch um den Klimawandel und um etwas, was erstmal auf den ersten Blick gar nicht reinfällt, aber natürlich trotzdem reinfällt in diese Narrative. Zumindest war es mir nicht automatisch plausibel, als ich es dann gelesen habe, ist der Verfall der liberalen Ordnung durch Identitätspolitik. All das sind Narrative, wie wir das, was passiert, gebunden schon an Fakten und Zahlen, aber eben nicht versehen mit Wahrscheinlichkeiten und kleinteiligen Wahrscheinlichkeitsberechnungen, wie wir eine Geschichte der Zukunft erzählen können und unser Handeln darauf einstellen können. Und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Wir können Resilienz schaffen, wir können etwas tun, dass wir bestimmte Prozesse stabilisieren. All das wird erläutert anhand dieser Narrative. Was ich aber zum Schluss sagen will, worauf ich nochmal verweisen will, ist, dass diese Narrative, und das unterscheidet sie auch, jedenfalls in der Sichtweise von Meyer und anderen, von dem, was wir heute so erleben um uns herum, dass diese Narrative immer wieder an der Realität gemessen werden müssen. Wir können erstmal rückblickend in die Vergangenheit schauen, ob diese Geschichte überhaupt stimmt, ob sie mit den Fakten übereinstimmt. Das betrifft Wanderungsbewegungen, das betrifft Geldpolitiken, die in Wellen auch verlaufen ist. Es ist also nicht ein unendlich oder ein gleicher abschüssiger Weg in die Inflation. Nein, es gab halbwegs realistische, vernünftige Phasen der Geldpolitik der Zentralbanken, bedingt dadurch, dass sie über größere Zeiträume relativ unabhängig vom politischen Druck an den Zielen, für die sie da sind, nämlich Stabilisierung der Geldmenge, arbeiten konnten. Ein solches Narrativ sagt uns, dass wir da auch wieder hinkommen könnten. Andere Narrative, die interagieren damit, sagen uns aber, da stehen schwere politische Widerstände dagegen. Und das können wir zu vielen Dingen sagen. Und deshalb ist es so wichtig, sich mit diesen zusammenhängenden Erzählungen, diesen Narrativen zu befassen und sie immer wieder, so oft wie möglich, an der Realität zu messen. Wenn sich das, was wir beobachten können, immer stärker entfernt von den Narrativen, die wir verwenden, dann ist nicht die Realität falsch, sondern das Narrativ muss angepasst werden. Das kann man sich, das ist nicht aus dem Buch, sondern sind noch so ein paar Gedanken von mir. Es ist erstaunlich, wie lange Politik an Narrativen, an Erzählungen festhalten kann und wie lange die vermittelbar sind, auch wenn sie überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Energiepolitik ist so ein wunderbares Beispiel dafür. In Deutschland herrscht eine Geschichte, wenn wir Atomkraftwerke weiter betreiben, werden wir irgendwann alle den Strahlentod sterben. Das wird geradezu als direkte Notwendigkeit, als notwendige, werden auch Wahrscheinlichkeiten berechnet für Gauss und Supergauss. Supergauss ist übrigens schon ein ganz fürchterlicher Begriff, weil von dem größten anzunehmenden Unfall nochmal einen Super zu bilden, ist schon logisch blödsinnig. Aber das ist nun wirklich eine Nebenbemerkung, aber sie fällt mir gerade ein. Und dieses Narrativ wird von kaum einem Land oder von kaum der Bevölkerung irgendeines Landes geteilt, wie wir jetzt sehen. Trotzdem wird es hemmungslos weiterverfolgt, weil es nie angeglichen wird. Auch die Narrative zur Migration werden nicht an die Realität angeglichen. Übrigens weder im positiven noch im negativen Sinne. Die laufen so weiter in der Politik. Vieles andere. Also etwas Wichtiges, was wir immer wieder tun können, ist, Narrative an der Wirklichkeit abzugleichen, Analysen zu machen von möglichen zukünftigen Endpunkten von Entwicklungen aus, dann wiederum rückwärts und uns immer wieder zu fragen, funktioniert das denn? Und das, und damit schließe ich, ist in allen Lebensbereichen wichtig, aber auch, und aus diesem Bereich kommt ja letztlich der Autor, auch ist es wichtig, bei der ganz privaten Vorsorge durch Investitionen, durch Geldanlage, durch Gestaltung des eigenen Vermögens, des eigenen Lebens, der eigenen Arbeitsbiografie. Auch hier sind wir natürlich überhaupt nicht vor Überraschungen gefeit, vor Dingen, denen wir gar keine Wahrscheinlichkeit zugeschrieben haben, weil wir nicht wussten, dass sie überhaupt passieren können. Natürlich gibt es auch Dinge, denen wir eine Wahrscheinlichkeit, wie zum Beispiel Krankheiten, schwere Krankheiten und sowas zuschreiben können. Die Frage ist, inwieweit es auf der individuellen Ebene hilft. Es hilft jedenfalls natürlich auf einer aggregierten Ebene, bei Versicherungen zum Beispiel. Die schreiben natürlich dem Eintritt bestimmter Krankheiten Wahrscheinlichkeiten zu. Doch all das führt dazu, dass sowohl die Narrative, die unsere Welt gestalten oder mit der wir unsere Welt beschreiben können, mit der wir sie auch gestalten können, immer wieder einer Kontrolle unterworfen sein müssen. Und zwar einer Kontrolle, die sich an den sich entwickelnden Fakten orientiert. Wer dieses Buch liest, und das empfehle ich wirklich ganz außerordentlich, wird vor allem angeregt, im dritten Teil dann sich zu diesen verschiedenen großen Erzählungen, großen Narrativen Gedanken zu machen. Funktioniert das so? Man muss nicht immer einverstanden sein, auch mit den Thesen für die Zukunft, die Thomas Mayer hier vorstellt, sondern kann das so funktionieren? Wird das so funktionieren? Ist das mit dem, was wir bisher beobachtet haben, irgendwie in einen logischen Zusammenhang zu bringen? Und das sind Fragen, allein dafür, neben den wichtigen Thesen und wichtigen Erkenntnissen der ersten Teile, allein dafür, dass es Anregungen gibt, sich darüber Gedanken zu machen und sein persönliches Handeln und sein persönliches Denken zuerst einmal daran auszurichten, ist dieses Buch wertvoll. Das war meine Beschäftigung damit. Alles, was ich falsch über das Buch gesagt habe, wo ich es falsch dargestellt habe, liegt natürlich an mir. Und alle weiterführenden Erkenntnisse und alles Wichtige, was man aus diesem Buch lernen kann, was übrigens nebenbei auch eine große Freude beim Lesen erzeugt, weil es sehr schön, sehr flüssig und eingängig geschrieben ist. Also alles, was man daraus lernen kann, geht natürlich auf den Autor des Buches zurück. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal und sage Tschüss.